in Erfurt sprechen. Und ich bin ja das erste Mal darauf aufmerksam geworden, tatsächlich, als ich den Kulturlotsenbrief letzten Freitag, also sprich am 6. Dezember, bekommen habe und so ein vorab so ein Hinweis, bevor es eigentlich um die Inhalte ging, da auch geschrieben war, dass die Kulturlotsin Theresa Krömer erstmal jetzt bis Ende Februar in ganz andere Sachen eingebunden ist und ihre eigentliche Kulturlotsinarbeit gar nicht machen kann und auch die E-Mail-Adresse erstmal ruht bis dahin. Dachte ich so, oh, interessantes Brett irgendwie. Hupsi, wie konnte ich auch erst jetzt davon mitbekommen? Ihr habt sicherlich ein bisschen früher davon erfahren als ständige Kulturvertretung. Wann und wie seid ihr denn überhaupt auf die, ja, ich sag mal so zuspitzende Personalsituation in der Verwaltung aufmerksam geworden?
Ja, also wir haben natürlich schon länger mitgekriegt, dass es ganz schön eine hohe Arbeitslast gibt bei denen. Also wir sind natürlich ja auch immer im engen Austausch mit der Kulturdirektion oder mit der Kulturverwaltung und haben da natürlich immer mitgekriegt, dass es sehr viel ist, haben aber tatsächlich auch erst kurz vor Theresas E-Mail davon erfahren, dass sie diese E-Mail dann als automatische Antwort verfassen wird. Also wie gesagt, die Situation ist schon länger bekannt. Wir haben ja auch schon länger gefordert, dass es zum Beispiel eine zweite Kulturlotsenstelle geben soll. Aber dass es jetzt so sich zuspitzt, haben wir auch erst kurz davor erfahren.
Ich habe ja gesagt, wir wollen über die prekäre Personalsituation in der Kulturverwaltung, Kulturdirektion, wie auch immer, sprechen. Wen und was meinen wir denn da genau? Also wo spitzt sich das denn zu? Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nicht tagtäglich mit
Ja.
Kulturförderung oder wo kann ich eigentlich Räume anmieten, wenn ich etwas machen möchte, sozusagen auseinandersetzen. Also an welchen Stellen fehlt es denn vielleicht auch jetzt schon und kriegt ihr das mit?
Ja, also wir sind ja die ehrenamtliche Vertretung der Soziokultur. Also wir schauen auf die Kulturbereiche der Verwaltung. Das heißt, ich kann jetzt nur Aussagen über die Kulturverwaltung treffen. Ich vermute mal, dass es auch an anderer Stelle eng ist. Aber wir beobachten eben, wie schon gesagt, seit längerem, dass diese eine Stelle der Sachgebietsleitung der Soziokultur und kulturellen Bildung, die dann nicht mehr besetzt war, weil die Person da aus persönlichen Gründen dann die auch aufgegeben hat, die Stelle. Und da ist uns dann schon aufgefallen, dass sie nicht mehr nachbesetzt wird. Also sie war nicht mehr ausgeschrieben, ne? Dann wissen wir auch, so genauso wie bei der Kulturlotsin, dass die Kulturförderung, also explizit die Stelle, die die ganzen eingehenden Anträge bearbeitet, dass sie die Stelle auch sehr eng gestrickt ist. Also es gibt noch eine weitere Unterstützung, davon wissen wir auch. Aber so der Hauptverantwortliche, kann ich ja jetzt sagen, also es ist eine Herr, viele werden ihn kennen, der ist wirklich alleine mit diesen ganzen Anträgen. Und wir kennen es natürlich insofern, als dass wir auch oft ja fordern, dass die Leute Anträge stellen sollen. Also wir regen ja auch dazu an, dass die Kulturakteure mit ihren Projekten auch sich bewerben sollen. Und dadurch sind wir jetzt nicht ganz unschuldig daran, dass er immer mehr zu tun hat.
Wobei natürlich das eine sozusagen erstmal ein Fakt ist, ne? Es ist ein höherer Arbeitsaufwand. Die Frage ist ja, wie geht man damit um? Vielleicht bevor wir da mal so ein bisschen spinnen, was könnte es da auch für Lösungen geben oder was seht ihr da vielleicht auch für Stellschrauben, an denen noch da geschraubt werden kann? Spüren denn jetzt schon Kulturschaffende und kommen auf euch zu oder spürt ihr selber schon, okay, die Kulturlotsin Theresa Krümer macht jetzt, muss andere Sachen machen, deswegen bricht das und das schon so ein bisschen weg oder hier und da fühlen sich Leute vielleicht alleingelassen oder so, kommen da schon Leute auf euch zu? Spürt, ist es schon spürbar?
Ja, also es bahnte sich ja genauso an, dass tatsächlich auch Kulturakteure auf uns zukamen, weil sie gemerkt haben, dass die Bearbeitung des spontanen Partyplatz, für den wir auch gekämpft haben lange, auch mit der Verwaltung zusammen, den dann auch erreicht haben, dass diese Bearbeitung halt ein bisschen stockt. Und ich möchte auf jeden Fall noch mal ganz besonders betonen, dass es nicht daran liegt, dass die zum Beispiel die Kulturlotsin dann nicht irgendwie engagiert wäre. So im Gegenteil. Also wir wissen, glaube ich, alle, die ein bisschen mit der Kulturdirektion zu tun haben, dass unsere Kulturlotsin sehr engagiert ist. Also wirklich, das wollen wir auch immer wieder betonen. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie ja in der Verwaltung quasi ein Nichtwillen da ist. Genau, und da hatten wir es aber schon gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten in der Bearbeitung gibt. Also wir bekommen ja auch an anderer Stelle automatische Antworten, dass es länger dauern kann und so. Und da wurden wir schon durchaus auch öfter drauf angesprochen, ob wir wissen, was da los ist.
Du hast eben schon so eine Ursache, möchte ich mal sagen, so benannt, warum zum Beispiel der Arbeitsaufwand für die eine Person, die die ganzen Anträge bearbeitet, höher ist, weil es halt einfach mehr Anträge sind. Das ist ja erstmal eigentlich was Cooles, was Gutes, dass man sagt, okay, es gibt immer mehr Projekte, Vereine, Initiativen, die kulturelle Angebote umsetzen wollen und die da auch für vorgesehene Fördertöpfe irgendwie anzapfen. Das ist ja erstmal irgendwie was Gutes. Und man kann ja jetzt dann irgendwie, glaube ich, nicht sagen, jetzt muss man das wieder zurückschrauben. Ganz im Gegenteil, so Politik und Verwaltung muss ja eben auf neue Ausgangsvoraussetzungen sozusagen reagieren. Was gibt es denn noch so für Ursachen und vor allen Dingen, wo und wie hätte vielleicht auch schon ein bisschen früher reagiert werden können? Also sowas wie, dass halt die Zahl von Projektförderanträgen zunimmt, ist ja jetzt auch nichts, was so unvorhersehbar ist.
Es ist halt ein bisschen komplex zu sehen, ne? Weil, wie gesagt, wir fördern ja auch das es auch mehr Antragsvolumen gibt. Wir kämpfen dafür. Das ist aber auch ein normaler Prozess, dass sich je nach der Bedarf erhöht sich und deswegen müssen sich da auch die Mittel irgendwie anpassen. Mal ganz abgesehen von Inflation und Co. Ne? Also es ist ein normaler Prozess, dass das auch erhöht wird. Das findet auch in vielen anderen Städten statt. Es deutet sich sicher schon an, dass es schwieriger wird, den schon bestehenden Bedarf zu bearbeiten. Und dann ist noch diese eine Stelle weggebrochen, die auch unterstützend bei der Kulturförderung jetzt zum Beispiel war. Deswegen, also die Situation, der Status quo war schon wirklich sehr dünn geknüpft. Also es war schon auf Kante genäht so, ne? Das ist ja das, was wir auch gerade kritisieren. Es ist schön, dass diese Stelle jetzt zum Beispiel da ausgeschrieben wird. Das ist auch das, was wir immer wieder versuchen zu erklären. Wir finden es gut, dass die Stellen und die Lücken, die jetzt waren, versucht werden, langsam wieder zu füllen. Das ist gut. Aber dann, unserer Ansicht nach, erreichen wir nur einen Status quo, der aber schon so prekär eben war. Und es erhöhen sich aber nicht nur die Fördermittel, nicht nur die Anträge, es erhöhen sich auch die Themen, also was in der Stadt hinzukommt, also das Pop-up-Museum, die Künstlerwerkstätten und so. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ja, wir haben ja doch was gemacht. Denn es reicht halt nicht bei den erhöhenden Ansprüchen, die gestellt werden.
Neue Themensetzung stimmt schon, weil mir ist auch aufgefallen, dass die Stelle, von der du eben gesprochen hast, die der Sachgebietsleitung für Soziokultur und kulturelle Bildung, ist ja jetzt ausgeschrieben, aber mit einer Neuausrichtung, beziehungsweise sind nochmal andere Schwerpunkte dazugekommen. Das heißt jetzt kulturelle Förderung und Partizipation. Mhm. Auch etwas, wo ich glaube, gerade so aus Sicht der SKV und aus der freien Szene sowas wie eine Beteiligung und eine Mitmachen und so ein partizipativer Ansatz ja total gut ist. Aber sind ja sicherlich auch komplett neue Herausforderungen und Anforderungen. Was meint denn das dann? Also in welche Richtung geht das denn und was kommt denn da so ein bisschen dazu noch alles?
Die Stellenausschreibung kann sich ja jede Person auch selbst durchlesen. Wir können ja quasi nur beschreiben, was wir selbst sehen und was wir auch im Gespräch mit dem Kulturdirektor erfahren haben. Also was man auch sagen muss, wir haben ja auch das Gespräch gesucht und das war auch gut. Versuchte auch wirklich transparent uns aufzuzeigen, wie so der Plan ist, der Personalplan. Und ein Stück weit können wir das nachvollziehen, dass also jetzt diese Stelle nicht mehr für die kulturelle Bildung quasi angesetzt ist. Das soll jetzt ausgelagert oder in die Museen gelagert werden, sondern die Stelle soll sich jetzt mehr um die neuen Aufgaben auch kümmern, wie die Künstlerwerkstätten und das Pop-up-Museum, ne? Und das ist, wie gesagt, ja gut, das ist eine Aufgabe, aber dann zum Beispiel fehlt natürlich auch die Unterstützung bei der Kulturförderung. Also wie du es auch drehst, es fehlt einfach trotzdem. Es wird nur umgelagert auf andere Sachen, die gerade eben anstehen, aber es fehlt. Also du schiebst nur die eine Stelle auf die eine Aufgabe, aber da ist die andere Aufgabe immer noch unbesetzt. Also es geht nicht auf die Rechnung.
Du hast jetzt gesagt, ihr habt schon gesprochen mit der Verwaltung. Wie sind denn diese Gespräche verlaufen, beziehungsweise ja, wie würdet ihr das einschätzen, wie lösungsorientiert das auch irgendwie ist, also wie so nach vorne gerichtet oder eben auch nicht?
Was wir sehen ist, dass ich glaube, die Verwaltung schon die Problematik erkennt, also auch den hohen Bedarf erkennt. Was wir nicht so ganz nachvollziehen können, ist, dass jetzt zum Beispiel so eine Stelle wie die Kulturlotsin einfach komplett auf Eis gelegt wurde jetzt. Das hat auch interne Gründe, aber es ist für uns, also wir müssen ja auf unsere Zielgruppe, sag ich jetzt mal, gucken, ne? Für uns heißt das, wir haben keinen Ansprechpartner mehr in der Verwaltung im Moment. Und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, ne? Wir wissen nicht, was für Aufgaben die Kulturlotsin-Stelle dann noch dazu bekommt, ne? Wir haben also den Status quo, den wir schon schwierig fanden, jetzt gar nicht. Wir haben niemanden mehr. Und wie gesagt, deswegen fordern wir umso mehr, dass es eine zweite Person braucht, weil wir ja schon wissen, dass es da erhöhte Anforderungen gibt, die auf uns zukommen werden. Ne? Aber deine Frage war ja eigentlich, was die, also Kulturdirektion, die Verwaltung, wie gesagt, die sieht das, die bemüht sich auch wirklich und die bemüht sich auch, uns das zu erklären. Aber wir erkennen auch nach diesen Gesprächen, es reicht nicht.
Du hast jetzt schon eine Forderung genannt, dass nämlich neben der einen Kulturlotsin-Stelle, also sozusagen, um das vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer klarzumachen, die Schnittstelle zwischen Verwaltung und allen anderen Menschen, die halt irgendwie Kultur machen wollen hier in Erfurt, auch aus der freien Szene, dass die so eine, ja, so einen Zugang haben, so eine Türöffnerin sozusagen, um halt eben mit all diesen Fragen, wo kann ich eigentlich Gelder beantragen, zu welchen Ämtern muss ich denn eigentlich gehen, wenn ich draußen eine Veranstaltung machen will? Das sind ja alles Sachen, ja. Gerade neue Neulinge und nicht professionelle Kulturschaffende haben das gar nicht auf dem Schirm. Dafür ist die Kulturlotsin da, die gibt es ja jetzt auch schon ziemlich lange hier in Erfurt.
Die Stelle gibt es schon länger, ja.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, glaube ich, auch eine wichtige Stelle. Die soll aufgestockt werden. Was habt ihr denn sonst noch so für Forderungen? Welche Stellschrauben seht ihr denn noch, die zur Verbesserung und zur Entlastung vor allen Dingen auch der Leute beitragen können?
Wir fordern ganz konkret, kann man sagen, 3 neue Stellen. Wir fordern die eine neue Stelle der Kulturlotsin oder des Kulturlotsen. Wir fordern eine neue Stelle für die Kulturförderung, also konkret die ganzen Anträge, die Verwaltung der Anträge. Und wir fordern, ein bisschen in die Zukunft gerichtet, auch eine explizit neue Stelle für das Pop-Up-Museum.
Kannst du das mit dem Pop-Up-Museum nochmal genau erklären? Ich habe immer den Pop-Up-Store auch am Fischmarkt vor Augen, ja. Aber das ist das ja gar nicht. Das ist was viel Größeres, ne?
Ja, es ist ein riesig großes Projekt, was der Stadtrat beschlossen hat auf dem Petersberg in der Defensionskaserne. Soll also ein Pop-Up-Museum entstehen, was tatsächlich auch viel Potenzial für unsere Szene bereithält. Also soll für Jugendverbände geöffnet werden, aber auch eben für Kulturakteure und so. Also ganz viel, wie du auch gesagt hast, so Vermittlungsarbeit sehen wir da. Also das hat viel Potenzial und soll eben oben auf dem Petersberg auch von der Stadt verwaltet werden.
Und klingt tatsächlich so, wie du das gerade beschreibst, nach einer sehr gut stellenfüllenden, also alleine stellenfüllenden Aufgabe. Okay, und du hast jetzt gesagt, insgesamt 3 Stellen mehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, 3 Stellen, das klingt ja gar nicht so viel, wenn man sich so ein Budget und so einen Haushalt einer Stadt anguckt, oder?
Ja, finden wir auch. Also ich verstehe, dass es jetzt in der Summe, ne? Man könnte jetzt sagen, ja, was habt ihr denn? Es werden doch gerade die Stellen auch des Museumsdirektors wird neu ausgeschrieben, ne? Und wie gesagt, diese Sachgebietsstelle wird neu ausgeschrieben. Also es sind ja wichtige, übergeordnete Stellen, aber so, ich sage jetzt mal blöd, die operativen Stellen, erfahrungsgemäß, die sind es ja, die das wirklich am Laufen halten. Und ich finde auch, diese 3 Stellen würden uns richtig, also die würden diese prekäre Personalsituation ein bisschen entlasten, die würden ein bisschen längerfristig auch irgendwie was für eine stabile Struktur dieser Kulturdirektion auch tun.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen ein Problem. Normalerweise würde man ja aus so einem Interview rausgehen und den Leuten ein bisschen Mut machen. Und ich finde, es ist ja auch total gut. Es gibt einen relativ großen Fördertopf für das nächste Jahr, gerade auch für den Kultursommer. Ja. Jetzt höre ich aber, dass die Kulturlotsin als vielleicht eine wichtige Anlaufstelle gerade gar keine Fragen dazu beantworten kann. Und ich habe jetzt fast ein bisschen Angst, Leute zu ermutigen, weil es ist ja noch Zeit bis
15.
bis zum 15. Also wenn die Leute das heute am Mittwoch dann hören, haben sie noch ein bisschen Zeit, Anträge zu stellen.
Es ist auch gut. Wir finden, es muss jetzt nur die Chance genutzt werden. Es ist gut, was alles passiert. Das Pop-Up-Museum, die Künstlerwerkstätten, das Awareness-Team. Das ist ja ein Thema, das habe ich alles noch nicht angesprochen. Ne? Es ist eine gute Entwicklung. Wir merken, es ist der Wille zur Veränderung da. Aber jetzt muss er auch real umgesetzt werden und nicht nur so auf dem Papier, so, na, wir tun doch was, ne? Also es ist gut. Ich würde auch animieren, nach wie vor Anträge zu stellen. Das ist auch ganz wichtig, um unsere Relevanz auch zu unterstreichen, um zu zeigen, wie vielfältig unsere Projekte hier in der Stadt sind. Weil, ehrlich gesagt, unser Thema ist das nicht. Also, wir sprechen das jetzt als SKV an, weil es unsere, wie gesagt, Zielgruppe betrifft. Aber wir sind nicht die Personalstelle, wir sind nicht der Stadtrat. Das ist, liegt nicht auf unserem Tisch. Wir weisen nur darauf hin. I know I can't go home again. I'm in trouble, I be living in a future I can never know.
Beliebte Rubrik, eine beliebte Kategorie im Vormittagsmagazin unterdessen. Am Donnerstag ist der Zettelkasten. Und so gab es auch natürlich im Dezember wieder einen Zettelkasten, in dem verschiedene Menschen aus verschiedenen Buchhandlungen über ihre Buchtipps sprechen. Und heute hören wir den Buchtipp Lana Lux, geordnete Verhältnisse.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne.
Die dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie
und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Und zum heutigen Zettelkasten begrüße ich ganz herzlich Vivien im Studio. Hallo Vivien.
Hallo Roman.
Und manchmal denke ich ja immer, so ein Zettelkasten, naja, das riecht immer nach Druckerschwärze und nach frischem, nach dem Papier und so. Ich rieche das ja immer mal gerne. Ich muss manchmal, wenn ich lese, auch ein Buch so ranhalten, nochmal die Nase. Aber diesmal riecht es ja irgendwie nach frischen Semmeln.
Hä, wieso?
Weil wir ein ganz neues Buch haben. Also es ist frisch, es ist noch heiß.
Ach so, oh ja, das stimmt.
Es ist noch heiß,
ganz
also du musst aufpassen, dass die Finger nicht schwarz werden beim Lesen.
Ach so, ich dachte, du spielst drauf an, weil ich dir gerade erzählt habe, dass ich das E-Book gelesen habe und es quasi gar nicht gerochen hat.
Ja.
Ah, jetzt habe ich es aber verstanden.
Ja.
Ja, also jetzt ganz ist druckfrisch.
Jetzt ist es ja da.
Jetzt ist es da, genau. Ganz druckfrisch, nämlich am 19.02. erschienen.
Und das habe ich immer nie geglaubt, aber es erscheinen tatsächlich Bücher auch vor Buchmessensaisons.
Ja, natürlich.
Na?
Ja.
Ich dachte mal, alles wartet so jetzt bis März ist in Leipzig, geht's los. Und dann dachte ich mal, die warten immer, dann kommt's bumm auf die Messe und alle kaufen es mit Unterschriften. Danach ist es im Laden ganz groß.
Ja, nein. Aber die Autorin, die ich heute mitgebracht habe, das ist ja eher auch so ein Insider-Tipp, glaube ich. Ein Buchhändler-Innentipp. Ich weiß gar nicht, die war noch nie auf der Bestsellerliste, aber das macht ja nichts.
Nee, deswegen aufgehorcht und
genau.
Herzlich willkommen Inside-Buchhändlerinnen.
Genau. Dafür sind wir ja da, dass wir die Sachen auch vorstellen oder empfehlen, die eben fernab des Mainstream sich tümmeln oder eben dies nie auf die Bestsellerliste schaffen.
Das ist auch der Grund, warum ich sage, Internet, man kann vieles im Internet bestellen, Bücher bringt preislich überhaupt nichts. Bestenfalls bezahlt man sogar noch ein Porto oder irgendetwas und man bekommt eben eigentlich nicht wirklich diese Face-to-Face-Empfehlung. Oder man findet dann Bücher vielleicht auch gar nicht, die da sind, wenn man nicht in den Laden geht.
Ja. Ich habe mitgebracht eine Autorin, ihr Name ist Lana Lux. Und
wenn das ihr richtiger Name ist.
Ich glaube, es ist nicht ihr richtiger Name, also ein Pseudonym, aber ich weiß nicht, wie sie in Wirklichkeit heißt. Aber ich kann sagen, dass die Autorin 1986 in der Ukraine geboren wurde und mit 10 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert ist, und also Mitte der 90er Jahre. Sie hat ihr Abitur in Deutschland gemacht, hatte zunächst Ernährungswissenschaften in Mönchengladbach studiert und später absolvierte sie eine Schauspielausbildung in Berlin, und dort lebt sie auch seit 2010 und arbeitet als Schauspielerin und Autorin.
Okay.
Und 2017 ist im Aufbau Verlag ihr viel beachtetes Debüt erschienen, das hieß Kukolka. Das ist auch das Buch, was ich dir sozusagen als Anschauungsmaterial heute mitgebracht habe.
Und
das
sagt mir der Name auch irgendwas, Kukolka. Keine Ahnung warum.
Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass ich es hier schon mal vorgestellt habe. Aber du hast es vielleicht auf meinem Instagram-Kanal gesehen, weil
sein,
da habe ich es schon mal besprochen.
Es kann auch sein, dass dieser Name noch irgendwo anders.
Ja, Kukolka schläft, heißt Püppchen.
Okay, deswegen
vielleicht
ja alles.
Ja,
ich kenne es noch aus dem Russischunterricht.
Genau. Und ihr Buch, das Dass sie auch auf Deutsch geschrieben hat, ist in mehreren Sprachen übersetzt worden und gehörte tatsächlich 2017 für mich zu den drei Büchern in diesem Jahr, die mich wirklich nachhaltig so beschäftigt und beeindruckt haben, dass diese Autorin es geschafft hat, dass sie eine meiner Lieblingsautorinnen quasi sofort wurde. Sie hat 2020 ein weiteres Buch herausgebracht, das hieß Jägerin und Sammlerin. Und nun 2024, endlich, ist ihr neuer Roman erschienen, der heißt Geordnete Verhältnisse. Sie hat zwischenzeitlich den Verlag gewechselt. Das Buch ist jetzt im Hansa Verlag erschienen. Es ist ein Hardcover, kostet 23 Euro. Mhm. So viel schon mal vorneweg. Und zum Inhalt kann ich zumindest so viel sagen. Es geht um Faina. Faina kommt aus der Ukraine mit ihrer Familie in eine deutsche Kleinstadt und lernt dort in der Schule Philipp kennen. Philipp ist ein Junge mit ja massiven Wutausbrüchen, der Pflanzen lieber mag als Menschen, der immer noch einnässt, der massivst natürlich gehänselt und gemobbt wird, der sich aber sehnlichst einen Freund wünscht. Und nun kommt eben dieses ukrainische Mädchen in die Klasse, eben auch, will ich mal sagen, so ein bisschen Außenseiterposition. Und Faina wird seine Freundin, er bringt ihr Deutsch bei, er bringt ihr bei, wie man Weihnachten richtig feiert, er verbringt auch sehr viel Zeit in der Familie und er macht sie zu seiner Faina. Ja.
Okay.
Jahre später ist Philipp der Typ mit einer Eigentumswohnung und eigentlich fester Freundin und plötzlich steht Faina als verlassene, verschuldete Schwangere vor seiner Tür und er lässt sie hinein. Doch das hat seinen Preis.
Oh.
Ja, und geordnete Verhältnisse, muss man sagen, ist eine Geschichte wirklich über Wut und Obsession. Und über eine Frau, die sich weigert, zum Besitztum eines Mannes zu werden, denn dass Philipp sie wieder aufnimmt, ja, kostet Faina einiges. Und Lana Lux hat hier wieder absolut abgeliefert. Ja, es ist ein Psychogramm einer verhängnisvollen Freundschaft und die toxische Beziehung zwischen Faina und Philipp ist wirklich kaum zu ertragen und man muss fassungslos beobachten, wie beide auf eine Katastrophe zusteuern. Das hat mich auch ganz schön fertig gemacht. Sag ich ja öfter, dass mich Bücher fertig machen, aber das ist einfach so. Das ist und das ist auch Lana Lux Markenzeichen. Das muss man wirklich sagen. Sie schreibt immer über schwierige Themen, die wirklich wehtun und die die LeserInnen auch fordern. Sie lässt natürlich zum Teil ihre biografischen Erfahrungen in die Romane einfließen. Also sie haben immer auch einen Bezug zur Ukraine. Und schon Kukolka war, wie ich schon gesagt habe, eines der besten Bücher für mich 2017. Da ging es um ein Kind, das in einem Waisenhaus in der Ukraine aufwächst, unbedingt nach Deutschland möchte. Denn ihre Freundin wurde von einem deutschen Ehepaar adoptiert und hat ihr versprochen, sie nachzuholen, was natürlich nie stattfindet. Und dieses Mädchen kommt nach Deutschland, erstmal über so eine Bettelgruppe, wird auf die Straße geschickt, um dort zu betteln, um dort zu klauen. Ja, und früher oder später landet sie eben über Menschenhandel, Frauenhandel in Deutschland in einem Bordell. Und gerade was da osteuropäische Frauen angeht, die eben mit Versprechungen nach Deutschland gelockt werden und gerade auch Berlin ist ja ein riesiger Absatzmarkt, auch was Kinderhandel und so angeht. Ja, und das war eben ihr Debüt 2017. Das hat mich schon extremst, beschäftigt. Und in ihrem zweiten Roman Jägerin und Sammlerin geht es um ein junges Mädchen, das von der Mutter auch so in die Magersucht getrieben wird. Und jetzt hier in Geordnete Verhältnisse haben wir eben diese verhängnisvolle und toxische Beziehung zwischen zwei Menschen, die eigentlich am Abgrund stehen. Und dass die sich begegnet sind, ist eigentlich, setzt so eine Lawine in Gang, die alles mitreißt.
Jetzt würde ich gerne wissen, warum so, also was da zwischen den beiden dann passiert.
Das verrate ich dir jetzt natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Also ich kann es dir vielleicht dann verraten, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind, aber sei denn, du willst es noch lesen, wie alles, was ich dann manchmal so empfehle.
Das macht jetzt auf jeden Fall Appetit. Also Lana ja? Lux, drei Sachen sind entstanden, so. Wie viele Seiten hat das Buch dann, wenn es dann Seiten...
Oh, das ist gar nicht so dick. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen.
Kukulka war ja auch nicht so...
Kukulka ist nicht so dick. Kukulka hat, ich nehme an, so 400 Seiten. Ja, knapp 400 Seiten und geordnete Verhältnisse ist auch so in der Dreh.
Naja, dann kann man es ja machen.
Ja, und ich bin wirklich immer wieder von dieser Autorin sehr, sehr begeistert. Mhm. Also eben weil sie... sich mit Themen beschäftigt, die eben nicht so leicht zugänglich sind. Und das ist eben auch der Grund, warum Lana Lux natürlich gefeiert wird im Feuilleton und natürlich auch gut besprochen wird. Aber das ist eben kein Mainstream.
Ja,
das ist nichts, was alle lesen wollen. Ja, dazu muss man ja auch Kraft haben, um das auszuhalten. Und das ist eben dann für so eine kleine Lesergemeinschaft und das ist so ein Buchhändlerin-Tipp. Der verkauft sich eben vor allem über persönliche Empfehlungen.
Aber umso schöner ist, hat man lange nicht mehr, dass es zumindest am Anfang, bevor es zu Hansa gegangen ist, bei Aufbau erschienen ist. Das ist ja auch kein so großer Verlag, der Aufbauverlag. Und eigentlich immer für kleine... Feine Überraschungen bekannt.
Ja, wobei Hansa ja aber auch kein, will ich mal sagen, ist jetzt nicht wie Random House oder so. Ist ja auch ein sehr literarischer Verlag, Hansa. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, warum sie gewechselt hat. Hat ja manchmal auch was mit dem Lektorat zu tun, dass irgendwie LektorInnen ihre Autoren eben auch mitnehmen, wenn die jetzt einen Verlag wechseln. Also das kann schon sein, dass es damit zusammenhängt.
Hat sich angeboten.
Ja, offensichtlich.
Von dir eine absolute Empfehlung, Lana Lux, geordnete Verhältnisse, die gar nicht so geordnet scheinen.
Nein, nein, nach außen scheinen sie geordnet, aber innerlich leider verdorben.
Wieder so ein Buch, wo man sagt, okay, lasst euch drauf ein und nicht unbedingt während einer Party zwischendurch lesen.
Nee, okay. Aber das ist was man wirklich auch an einem Wochenende durchliest. Also das liest sich so gut und es ist auch sprachlich, also es liest man schnell weg. Und man will immer wissen, wie es weitergeht, immer.
Das ist vielleicht auch der Vorteil einer Autorin, die eigentlich als Schauspielerin auch tätig ist, ne? Dass man eigentlich so eine, wahrscheinlich auch ein gutes Tempo findet, auch mit der Sprache. Ne?
Ja, also geordnete Verhältnisse, Lana Lux.
Ich bin gespannt, wie geordnet wir das nächste Mal miteinander hier umgehen. Oh, ich denke schon, das wird werden. Vielen Dank, liebe Vivian.
Sehr gerne.
Und schöne Zeit noch bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Thank you.
Am 1. Dezember war der Welt-AIDS-Tag und nach wie vor sind weltweit 40 Millionen Menschen aktuell mit dem HIV-Virus infiziert. Donata Hille sprach mit dem Berater Patrick Henschke von der AIDS-Hilfe Thüringen unter anderem über nach wie vor bestehende Vorteile gegenüber Betroffenen.
Diesen Sonntag am 1. Dezember findet der Welt-AIDS-Tag statt. Dieser soll ein Tag der Solidarität mit HIV-positiven Menschen und auch ein Gedenktag für AIDS-Verstorbene sein. Heute für uns am Telefon ist Patrick Henschke von der AIDS-Hilfe Thüringen zugeschaltet. Er ist dort der Berater für HIV und andere sexuell übertragende Krankheiten. Hallo Patrick.
Hallo.
AIDS ist ja eine Krankheit, die viele besonders mit der Zeit der Millionen AIDS-Toten in den 80er und 90er Jahren verbinden. Damals gab es sehr viel Unwissen über die Krankheit und die Forschung steckte in den Anfängen und es gab große Aufklärungskampagnen wie zum Beispiel in Deutschland Gib AIDS keine Chance. Und trotzdem herrschte große Angst. Heute gibt es viel mehr Aufklärung und bessere Medikamente. Warum ist der Welt-AIDS-Tag 2024 für dich dennoch so wichtig?
Ja, also allgemein ist der Welt-AIDS-Tag ja als internationaler Gedenktag erstmal ein wichtiger Rahmen. Er ist ein Aktions- und Gedenktag, also gibt es ja jetzt seit 1988 schon, wurde damals von der WHO mit dem Ziel ausgerufen, dass man auf die Fortschritte im Kampf gegen die HIV-Pandemie halt hinweist, aber eben auch aktuelle Bedarfe und Hürden noch benennt und dass man natürlich ein Zeichen setzt und der Diskriminierung von Menschen mit HIV entgegentritt. Genau, und zu diesem Zweck, da gibt es im Umfeld des 1.12. jedes Jahr halt viel Bemühungen von zahlreichen Organisationen der HIV-Prävention, aber auch von aktivistischen Akteuren. Und in Deutschland wird das eben vor allem flankiert von der gemeinsamen Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe, der BZGA, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Deutschen AIDS-Stiftung. Und diese Kampagne steht eben dieses Jahr zum Beispiel unter dem Motto Leben mit HIV, anders als du denkst. Die Kampagne informiert eben über wissenschaftlich gesicherte Informationen und lädt Interessierte dann dazu ein, ihren eigenen Kenntnisstand rund um HIV etwas aufzufrischen oder sich auch mal mit eigenen Wissenslücken zu beschäftigen, ja, sich Ängste und Vorurteile bewusst zu machen. Strukturelle Forderungen, die da im Rahmen des Welt-AIDS-Tags immer wieder genannt werden, sind zum Beispiel, dass eben ein verlässlicher, einfacher Zugang zu gesicherten Informationen möglich ist, dass es niedrigschwellige HIV-Testangebote gibt und diese gefördert werden, dass die ärztliche Versorgung gesichert ist, einschließlich einer zuverlässigen Medikamentenversorgung. Ja, und dass Diskriminierung eben auch strukturell abgebaut wird, weil sich diese als Hindernis bei der Eliminierung von HIV herausgestellt hat. Tja, und warum ist es dann jetzt so wichtig, im Rahmen des Welt-AIDS-Tags darauf hinzuweisen? Ja, weil HIV und AIDS im öffentlichen Bewusstsein vieler Menschen, gerade in Deutschland halt, heute kaum mehr präsent sind. Ist vielleicht auch so ein bisschen ein Effekt des Präventionsparadoxes, nämlich die Fallzahlen, also die Infektionszahlen um HIV, die fallen ja seit Jahren. Dadurch gerät es aus dem öffentlichen Fokus. Thema wird vernachlässigt, die HIV-Prävention wird weniger finanziert und dann kommt es halt erwartbar wieder zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen. Ne? Sie können ja mal in Ihrem Freundeskreis nachfragen, wann jemand seinen letzten HIV-Test gemacht hat. Das ist oft ernüchternd. Also generell ist aber auch wichtig, vielleicht um die Kernbotschaften nochmal ein bisschen rauszustellen des Welt-AIDS-Tags, dass eben HIV heute zwar immer noch nicht heilbar ist, aber eine sehr gut behandelbare chronische Infektion. Das ist ja ein wichtiger Fortschritt, was sich zum Beispiel als Unterschied zu den 80er, 90er Jahren eben deutlich abgezeichnet hat. HIV ist heute unter Therapie halt nicht übertragbar, also auch nicht bei ungeschütztem Sex zum Beispiel. Die modernen HIV-Medikamente verhindern den Abbau des Immunsystems zuverlässig und somit auch vor dem Ausbruch von AIDS. Und Menschen mit HIV haben heute eine annähernd normale Lebenserwartung bei guter Lebensqualität, wenn sie sich denn medikamentös behandeln lassen, dazu Zugang haben. Ne? Und das bedeutet halt es ist heute ein anderer Fokus, nämlich heute ist eigentlich weniger die Behandlung im Fokus der HIV, des Themas HIV, sondern eher die Testung, weil man muss halt wissen, dass man es hat, um es behandeln zu können. Ne? Das sind so vielleicht die wichtigsten Punkte erstmal, warum der Welt-AIDS-Tag so eine große Bedeutung auch gerade für Menschen mit HIV und eben auch für uns als AIDS-Hilfen hat.
Ja, du hattest vorhin schon mal kurz Vorurteile erwähnt. Könntest du da noch mal ein bisschen mehr erzählen? Mit welchen Stigmata und Vorurteilen sehen sich denn HIV-positive und AIDS-kranke Menschen heute konfrontiert?
Also, man kann erstmal sagen, generell machen Menschen mit HIV, also die mit HIV leben, heute paradoxerweise vor allem im Gesundheitswesen Diskriminierungserfahrungen. Das passiert dann zum Beispiel auf verschiedene Art, zum Beispiel in Form von Datenschutzverstößen, dass eben durchs vollbesetzte Wartezimmer gerufen wird, dass der HIV-Patient doch bitte später wiederkommen möge oder dass man da nicht behandeln kann, dass man nur einen letzten Termin am Behandlungstag bekommt, weil man angeblich einen erhöhten Reinigungsaufwand für die Praxis einplanen müsste, dass Patientenakten besonders markiert werden und so weiter. Also das sind so die gängigen Diskriminierungsformen in dem Bereich. Genau, im Alltag ist es oft so, dass da Unsicherheiten und unbegründete Infektionsängste halt immer wieder zutage treten. Also das kann im familiären Zusammenleben sein, das kann beim Dating oder im Berufsleben sein. Und diese Sorgen sind halt in der Regel unbegründet, weil gerade HIV halt im Alltags- und Berufsleben gar nicht übertragbar ist. Also nicht über Oberflächen, nicht über gemeinsam genutztes Geschirr, Türklinken, WC-Sitze. Auch nicht über Händedruck und selbst im sexuellen Rahmen auch nicht jetzt irgendwie übers Küssen oder ähnliches. Sondern das Risiko, Situationen eben eigentlich fast ausschließlich bei ungeschütztem Sex, also Vaginal- oder Analsex, oder bei intravenösem Drogenkonsum bestehen. Ja, im Bereich dieser Diskriminierung im Gesundheitswesen zum Beispiel hat sich halt auch dann gezeigt, dass da zum Beispiel diese Diskriminierung, also dass es diskriminierend ist, weil man heute eigentlich weiß, dass Menschen mit einer HIV-Diagnose, also wo bekannt ist, dass sie HIV haben, dass gerade die Menschen heute höchst selten infektiös sind, also ansteckend sind, weil sie halt erfolgreich behandelt werden, eine Übertragung des Virus dann gar nicht mehr möglich ist. Also da wird sozusagen auch bestehen halt Berührungsängste und gerade im klinischen Kontext, so, ne, wo man erwartet, dass da das medizinische Personal halt up to date ist, was sie diese Schutzgeschichten und Übertragungsgeschichten angeht, ja, zeigt sich halt, dass da oft noch viel Wissenslücken da sind oder man das mehr in den Fokus stellen sollte. Zeigt sich da zum Beispiel, dass gerade im medizinischen Bereich halt zum Beispiel bei ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlungen auch die Ansteckungsgefahr sehr gering ist. Oft haben diese Beschäftigten dann Angst vor Stich- oder Schnittverletzungen, ne, dass man sich dann infizieren könnte. Das wird halt dann von uns zum Beispiel in Fortbildung mit medizinischem Personal aufgearbeitet. Unterm Strich könnte man sagen halt, dass HIV eigentlich heute hauptsächlich ja durch Menschen ohne HIV-Diagnose übertragen wird, also meist sexuell und eben vor allem durch Menschen, die eben von ihrer Infektion selbst gar nichts wissen, weil sie sich zum Beispiel nicht testen lassen. Ja, wichtig ist in dem Kontext halt vor allem auch, dass wir gerade in Thüringen zum Beispiel eine ziemlich hohe Rate an HIV-Spätdiagnosen haben. Fast 40% der HIV-Diagnosen werden hierzulande erst so 8 bis 9 Jahre nach Infektion festgestellt. Gerade dieses Stereotyp, was auch seit den 80er Jahren sich so sehr hartnäckig lange gehalten hat, jetzt als Schwulenkrankheit, wo wir heute wissen, dass das Unsinn ist, weil das Virus nicht zwischen sein wird oder sexueller Orientierung oder Hautfarbe oder Geschlecht unterscheidet, sondern ausschlaggebend ausschlaggebend das individuelle Schutzverhalten ist.
Menschen, die einen HIV-Status haben, können heute nahezu normales Leben führen durch Medikamente wie PrEP und PEP. Kann das aber auch dazu führen, dass Menschen und insbesondere die jüngere Generation das Thema der sexuell übertragenen Krankheiten und auch HIV zu leicht nimmt? Und könntest du vielleicht auch nochmal den Unterschied zwischen PrEP und PEP erklären?
Also generell ist es so, dass das immer mehr untersucht wird, erstmal, ne, was da so die Zusammenhänge sind. Zu den Jüngeren wissen wir halt heute zum Beispiel, es war erst letztes Jahr die Untersuchung über Liebesleben, Kampagne der HBZGA, die hat eine Studie rausgegeben. Die Ergebnisse sind jetzt diesen Herbst veröffentlicht worden. Und da hat sich halt gezeigt, dass da noch ganz viel Luft nach oben im Bereich der sexuellen Bildung ist. Also gerade unter Jüngeren. Da ist zwar HIV noch von allen sexuell übertragbaren Krankheiten am ehesten bekannt. Aber viele nutzen trotzdem sehr selten Kondome beim Sex mit unbekannten PartnerInnen, weil sie sich eben vor allem sich selbst oder eben ihre Partner als gesund einschätzen, ohne das halt tatsächlich an irgendwas festmachen zu können. Und Leichtsinn würde ich da jetzt vielleicht gar nicht unbedingt unterstellen. Das ist ja zum Teil Unkenntnis oder eben, ja, manchmal passiert sowas aus der Situation raus, im Eifer des Gefechts, dass man daneben kein Kondom dabei hat. Aber ich denke, das sind alles Sachen, die über Prävention aufzuarbeiten gingen. Die PrEP, das ist halt in der allgemeinen Bevölkerung relativ wenig bekanntes, eine wenig bekannte Schutzmethode, heißt Präexpositionsprophylaxe, so ein bisschen sperriger Begriff. Die PrEP ist dann eigentlich ein HIV-Medikament, das man schon viele Jahre kennt und weiß, dass es zuverlässig wirkt und nebenwirkungsarm ist. Und das kann man auch als Mensch einnehmen, der ein erhöhtes Infektionsrisiko hat. Also zum Beispiel schwule und bisexuelle Männer mit sehr vielen wechselnden SexpartnerInnen. Ja, und dann reichert sich das in den Schleimhäuten an. Und selbst wenn man dann mal Kontakt zu einer Person mit HIV hätte, könnte das Virus nicht andocken. Und es ist sehr zuverlässig, funktioniert sogar noch sicherer als das Kondom. Aber Kondome sind wirklich in der Breite gesehen, jetzt wirklich der Gesellschaft, aber auch in der Breite zum Schutz vor allen möglichen STIs ist das Kondom immer noch auch eine sehr gute Wahl. Genau, und die PEP, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit der PrEP, die PEP ist die Postexpositionsprophylaxe, also hinterher, Post ist hinterher, bedeutet, das ist eigentlich eine Notfallmedikation, die sich über 30 Tage zieht. Da nimmt man ein HIV-Medikament ein, wenn man eben jetzt wirklich bereits eine Risikosituation hatte, wo man sich mit HIV hat infizieren können oder dass die begründete Gefahr besteht, sich da infiziert zu haben. Und ja, das muss ärztlich verschrieben werden und begleitet werden und hat dann so eine relativ gute Chance, da noch eine Infektion abzuwenden, ja, von so durchschnittlich 80%. Der Nachteil dabei ist, dass man das halt wirklich innerhalb von, ja, in der Regel maximal 2 Tagen beginnen muss, also die Einnahme des Medikaments beginnen muss, weil es sonst dann nichts mehr bringt.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview mit Patrick Henschke von der AIDS-Hilfe Thüringen. Jetzt am Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember, also am Sonntag, können alle ihre Solidarität durch das Tragen von der roten Schleife ausdrücken. Es gibt auch verschiedene Angebote zu dem Tag.
Ja, und auch die Musiksendung Musik Challenge hat sich mit dem Abschied des Jahres, mit dem Abschied von der Gotthardstraße 21 beschäftigt und hat passenderweise dazu auch Musik rausgesucht.
Und an dieser Adresse hat Michael nicht geschrieben, das wäre jetzt eine schöne Überleitung gewesen, nein, aber uns hat von Michael aus Berlin die nächste Zusendung erreicht. Er beteiligt sich und schreibt: Hey, liebes Mutscha-Team, ich hatte schon viele Abschiede in meinem Leben und jedem gehörte ein bestimmter Song. Es sind aber so viele, dass ich mich nicht entscheiden kann, welchen ich euch vorspiele. Ich habe mich also für etwas ganz anderes entschieden. So Long Goodbye ist ein Lied von der amerikanischen Swingband Big Bad Voodoo Daddy. Es erschien auf ihrem Album How Big Can You Get? The Best of Big Bad Voodoo Daddy aus dem Jahr 2004.
Der Song ist eine Mischung aus Swing, Jazz und der typischen Big Bad Voodoo Daddy Ästhetik, die für ihre energiegeladene Musik und ihren Retro-Sound bekannt ist. Der Titel So Long Goodbye könnte als Abschiedslied verstanden werden, in dem das Thema des Verlassens oder der Trennung behandelt wird, jedoch auf eine stilisierte, swingende Art, die oft mit einer gewissen Leichtigkeit und einem augenzwinkernden Charme daherkommt. Die Musik von Big Bad Voodoo Daddy ist oft von einer nostalgischen Rückkehr zu den Swing- und Big Band Sounds der 1930er und 1940er Jahre geprägt. Die Band wurde 1989 in Ventura, Kalifornien gegründet. Sie hat sich zu einer der bekanntesten Gruppen im Bereich des Swing Revival entwickelt, das besonders in den 1990er Jahren populär war. Die Band erlangte auch durch ihre Auftritte im Film Swingers von 1996 größere Bekanntheit, als ihre Musik den Soundtrack prägte. Ich bin mir sicher, dass dieser Song mindestens einem aus eurem Team gefallen wird. Viele Grüße aus Berlin von Michael.
Thanks so much, my friends. We had a great time tonight. Thanks so much for coming out. We're the Big Bad Voodoo Daddy. We want to say goodnight. A little song called the Goodbye Song.
Und das war's auch schon wieder mit dem Monatsrückblick für den Monat Dezember. Und den nächsten Monatsrückblick, den hört ihr definitiv am 2. Februar. Und zwar aus der Johannesstraße. Ich sag tschüss und goodbye aus dem Studio in der Gotthardstraße und bis bald. Let's go.